Ausgeträumt? Was ist eigentlich ein Traum? Ja, das, was bei Nacht da so immer wieder passiert, wo man sich manchmal daran erinnert oder nicht. Oder so ein Wunsch, so was, ah, mein Traum, das hätte ich gern im Leben. Übrigens, was ist eigentlich dein Traum? Überleg dir das mal die nächste Minute. Was sind so deine Träume? Was ist dein Traum, dein Wunsch, deine Erwartung? Nach was sehnst du dich? Ist ja völlig unterschiedlich. Die einen sehnen sich danach, haben den Traum, endlich keine Schmerzen. Die anderen, die wollen endlich eine Ausbildung und eine Ausbildung abschließen oder eine Prüfung bestehen. Andere freuen sich auf die Rente. Völlig unterschiedliche Träume, völlig unterschiedliche Erwartungen. Den Traum, Gemeinde, Gemeindebau, Gemeindewachstum, Gemeinde für alle Generationen oder ein Haus, was alle umfassen kann, was allen Schutz bieten kann und was noch offen ist für Neue. Was sind deine Träume? Und nochmal weiter zurückgehen. Bei den Israeliten, die hatten jahrzehntelang den Traum, endlich nicht mehr Sklaven, endlich nicht mehr jeden Tag gequält. Da heißt es, dass sie jahrzehntelang danach geschrien haben, Gott, hilf uns. Wir halten es nicht mehr aus. Rechtlos, hilflos. Da zu sein, ohne Hoffnung, ohne Perspektive und wir sollen für die anderen schuften und wir sind die Deppen vom Dienst, im wahrsten Sinn des Wortes. Selbst die Kinder werden umgebracht. Gott, hilf! Gott, greif endlich ein! Und dann kam dieser Mose, den wahrscheinlich keiner auf dem Schirm hatte, 40 Jahre hinterm Nirgendwo, im gar nichts, irgendwas. Und der kommt mit einer Botschaft, mit einer Verheißung, Gott hat euch gehört. Gott hat zugehört und Gott verspricht, ich habe mich euer angenommen. Ich führe euch aus dem Elend Ägyptens in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Kann man diesen Traum glauben? Kann man diese Verheißung glauben? Kann man dem Mose überhaupt glauben, das war am Anfang gar nicht so ganz so einfach. Und ihr kennt die Geschichte ja jetzt, mit was da alles passiert ist, wie Mose und Aaron dann zum Pharao gehen und sie dann als Volk eher noch mehr leiden müssen, die Situation noch schlimmer wird, wie sich das dann mit diesen 10 Plagen Stück um Stück weiterentwickelt, bis sie nach der letzten Plage förmlich rausgeschmissen werden. Noch beschenkt werden, haut endlich ab, wir wollen euch nicht mehr. Und dann sind sie unterwegs. Leute, die keinen tollen Schlafsack hatten, die nicht auf Weltreise waren, die nicht schon viele Erfahrungen damit hatten, die waren seit 430 Jahren sesshaft in Ägypten. Und jetzt unterwegs und den Traum, Land, wo Milch und Honig fließt, Begegnung mit Gott, Freiheit. Wow, worauf freuen wir uns? Was ist es? Und so sind sie unterwegs, damals aus diesem Nildelta, wo sie so viele Jahre waren, und dann weiterziehen. Und jetzt, wie Stefan schon gesagt hat, sind sie in Kadesh Barnea angekommen. Kadesh Barnea, ich habe euch mal die Grenze des heutigen Landes Israel eingezeichnet. Das ist direkt an der Grenze. Jetzt also noch 1 Schritt, 2 Schritte weiter, dann kommt unser Traum in Erfüllung. Dann beginnt das wirkliche Leben. Jetzt geht's richtig los. Und dann wird in diesem Kapitel 13 erzählt, dass sie Kundschafter ausschicken. Wenn wir nachschlagen, muss man ja manchmal bei den Büchern Mose ein bisschen vor- und zurückschlagen, im 5. Buch Mose, wo Mose nochmal zusammenfasst, was da alles passiert ist und wie das so aufeinander folgt, dort steht, dass das Volk zu Mose sagt. Also, wenn wir da jetzt rübergehen und da rein, wir wissen gar nicht, wir haben ja kein Google Maps, wir wissen nicht, wie das dann aussehen wird, wir kennen die Straßen nicht, wir kennen die Leute nicht. Es wäre doch geschickter, wir würden jetzt mal ein paar Botschafter, ein paar Kundschafter losschicken, die schauen sich das mal an. Und dann wissen wir es, wo es lang geht. Dann können wir das besser einschätzen, dann haben wir alle Pros und Cons abgeklärt, dann wissen wir, wie die Sache laufen soll. Im fünften Buch Mose heißt es dann, dass Mose und dass Gott sagen, oh, das ist eine Idee, und Gott ihnen dann den Auftrag gibt, oder Mose den Auftrag gibt, diese 10, 12 Kundschafter wirklich auszusuchen, von jedem Stamm ein Angesehener, und die werden dann losgeschickt. Und die ziehen dann durch das ganze Land. Wirklich vom Süden, aus der Wüste, Desert of Sin, aus dieser Wüste heraus ziehen das Bergland entlang, ziehen nach weiter bis an den See Genezareth und noch weiter bis in den Norden, wirklich die ganze Länge des Landes und kommen wieder zurück. Sie haben großartige Sachen gefunden. Sie haben wirklich vieles erlebt. Das Land, und so schreiben sie es wirklich, oder beschreiben sie es tatsächlich, das Land, das ist wirklich wunderbar. Und so kommt dann dieser Text, den sie dann dem Volk weitergeben nach 40 Tagen. Als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesch und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen die Gemeinde die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Und wahrlich, Milch und Honig fließen darin. Und das sind seine Früchte. Wow, das Land ist echt ein Traum. In diesem Land ist wirklich was superklasse. Und dieses Land, das lohnt sich. Das war der erste Teil. Und dann geht es aber weiter. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Wir sahen da auch, man kann es gleich übersetzen, Riesen. Amalekiter im Südland, Hethiter, Jebusiter, Amoriter wohnen auf dem Gebirge, Kanaaniter wohnen im Meer und am Jordan. Also es sind ein Haufen Leute dort und unglaublich stark und unglaublich mächtig. Und einer von den 12, der sagt, also Kaleb, nee, Leute, ihr müsst jetzt zuerst mal ruhig sein. Wir sollten da hinaufziehen. Wir sollen das Land einziehen. Wir können es überwältigen. Aber die anderen 10, Josua war auch noch in dem Sinne von Kaleb, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, nee. Das sind viel zu viele Schwierigkeiten. Das schaffen wir nicht. Da gibt es überhaupt keine Chance. Nee, wir können es echt aufgeben. Sprung in unsere Zeit. Gemeindearbeit. Leben als Christ. In so einer verrückten Zeit, wo die Politik verrückt spielt, wo es in der Wirtschaft bergab geht, wo die Gesellschaft komisch miteinander umgeht. Wie kann man da Gemeinde bauen? Ach, das steht entgegen. Dort gibt es Schwierigkeiten. Wie kann man da seinen Glauben leben? Gibt es da überhaupt noch Hoffnung? Oder sollte man sich nicht zurückziehen? Wir in unserem Häusle, wir für uns. Und mit den anderen wollen wir lieber gar nichts zu tun haben. Wir, die Insel der Frommen oder die Insel der Seligen, wir ziehen uns zurück. Bedenkenträger, Zweifel, Sorgen. Worauf schauen wir? Die Leute damals, sie brachten über das Land ein böses Gerücht. Dieses Land, was jetzt für die letzte Zeit ihr Traum, ihr Wunsch, ihre Hoffnung war, da sagten sie jetzt, dieses Land frisst seine Bewohner. Und alle Leute, also selbst die Babys, alle Leute sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort Riesen, Anak-Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. In unseren Augen und in ihren Augen waren wir nur noch Heuschrecken. Alle sind blöd, sagt der Schüler zur Mutter zu Hause. Alle sind blöd. Keiner mag mich. Alles ist doof. Nichts klappt. Völlig am Boden zerstört. Wirklich? Ich behaupte, es ist eine Frage der Perspektive. Und da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen in ein paar Bilder. Welche Perspektive haben wir? Erkennt jemand irgendeinen dieser Berge? Ah. Was ist der links? Ganz berühmt? Nein? Eiger Nordwand, genau. 3.967 Meter hoch. Das ist doch wirklich ein Prachtsberg im Vergleich zum Württemberg oder Rothenberg. 411 Meter. Hey. Also, Eiger Nordwand, berühmt, mächtig und wirklich ein toller Ausblick und ein wirklich gewaltiger Berg. Wirklich? Wenn wir diesen Berg rechts anschauen, Mount Everest, 8.848 Meter hoch. Jetzt ist der Eiger plötzlich viel, viel kleiner. Na, der ist immer noch genauso groß. Aber der ist nicht mal halb so groß wie der Mount Everest. Wie betrachte ich das Ganze? Mit was vergleiche ich es? Mit was schaue ich es an? Oder hier links die, wie heißt sie, Emmerts-Eiche, gar nicht weit weg, in Neuenstein, hat einen Kronendurchmesser von über 30 Metern. Der Stammumfang ist über 10 Meter, ist zwar nur 12 Meter hoch, aber ist trotzdem die größte Eiche Baden-Württembergs und verglichen mit so einem Apfelbaumsetzling, ha, das ist doch echt ein mächtiger Baum. Aber die Frage, wie schauen wir es an? General Sherman, der volumengrößte Baum der Welt, der ist 12 Meter höher als der Speyerer Dom, und doppelt so alt wie der Speyerer Dom. Ein Riesenmonstrum von Baum. Da dagegen kann die Emmerts-Eiche nicht bestehen. Oder nochmal von der anderen Seite betrachtet. So ein toller BMW, das ist doch wirklich was Gutes. Je nachdem, für welche Firma man steht. Das ist ja da immer ein bisschen gefährlich bei Autos. Also, was will da dieser Fiat Punto da dagegen? Aber die Frage, wenn ich den BMW natürlich anders vergleiche mit einem Porsche GT3, dann sieht die Geschichte schon wieder anders aus. Mit was vergleiche ich Dinge? Welche Perspektive habe ich in meinem Leben? Das Problem der Israeliten war nicht, dass das Land so mächtige Leute hatte, dass die Städte so unglaublich gut befestigt waren. Wer hätte auch gedacht, dass man mit Posaunenblasen eine Mauer zum Einsturz bringt. Das war nicht das Problem, sondern das Problem war, dass sie die Situation mit ihren Möglichkeiten verglichen haben und nicht mit den Möglichkeiten von Gott. Wie ist es mit deinen Ängsten und Sorgen? Erzählst du den anderen, wovor du Angst hast, welche Sorgen du hast und bringst das groß raus? Oder erzählst du auch von deinem großen Gott? Erzählst du deine Ängste Gott? Oder Gott? Also, oder deinen Ängsten, wie groß Gott ist? Eine Frage der Perspektive. Warum gehe ich das an? Auf was schaue ich? Ich möchte von dieser alttestamentlichen Geschichte auch nochmal in eine neutestamentliche kommen. Der zweite Korintherbrief, vielleicht haben es manche, das war die ökumenische Bibellese jetzt die letzten Wochen, gelesen, ist ein Brief, wo Paulus unglaublich ehrlich und offen wird. Und er sagt, ich will es gar nicht verheimlichen. In meinem Leben gibt es Situationen, da bin ich am Boden zerstört. Ich kann nicht mehr. Und das war damals in der Provinz Asien, wir wissen nicht genau, welche Situation es war, aber er hatte jegliche Hoffnung aufgegeben. Und auch seine Freunde, keiner konnte ihn mehr ermutigen. Es war alles hoffnungslos, es war am Ende. Aber wie deutet er jetzt die Situation? Er sagt nicht, jetzt war alles hoffnungslos und am Ende, also dann sage ich Gott ab und sterb. Sondern im Nachhinein schreibt er darüber, dass alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf den Gott, der selbst Tote auferwecken kann. Toten zum Leben erwecken, ist unglaublich schwer. Dagegen sind meine und deine Probleme ziemlich gering. Auf welche Perspektive habe ich? Mit was vergleiche ich es? Wie schaue ich da drauf? Auf wen schaue ich? Auf mich selbst oder auf Gott? Wie siehst du in dein Leben? Wie siehst du in deine Situation? Mit was vergleichst du deine Herausforderungen? Mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben, mit deiner Geschichte oder mit Gott? Nochmal so ein Satz von Paulus, den gibt es auch im zweiten Korintherbrief. Die berühmtere Stelle ist hier aus Römer 8. Paulus ist überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit, und in den Text, in den Versen vorher beschreibt er, was es an Leiden gibt. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass es besser wird. Wir seufzen, wir wissen nicht mal, wie wir richtig beten können. Wir sind an vielem, kommen wir wirklich an unsere Grenzen. Und dann sagt er, und die Leiden dieser Zeit gegenüber der Herrlichkeit, die auf uns wartet, gegenüber der Macht Gottes fallen die gar nicht ins Gewicht. Stellt euch so eine alte Waage vor. Wenn da die Herrlichkeit Gottes auf der einen Seite liegt, dann kannst du auf der anderen Seite viel draufpacken und das Ding wackelt nicht mal. Auch wenn die Schwierigkeiten wirklich groß sind. Aber Gott ist deutlich stärker und größer und mächtiger. Deshalb meinen Satz für euch heute oder meine Frage für euch heute, wie lebst du? Traumorientiert? Ich wünsche mir, ach, ich hätte so gern, ich könnte, ich würde. Oder verheißungsorientiert? Ja, die Israeliten hatten einen Traum. Endlich keine Schwierigkeiten mehr. Endlich weg aus der Sklaverei. Und dann waren sie so oft enttäuscht, als das Wasser ausging, als das Essen ausging, als es dann nur vegetarisches Essen gab. Haben sie immer nur darum rumgemeckert und geschimpft und sonst was. Gott hatte ihnen versprochen, ich bringe euch in dieses Land. Ich krieg das hin. Wie ist es mit uns heute? Jesus hat uns versprochen, er will seine Gemeinde bauen. Er hat nicht zu uns gesagt, ihr müsst die Gemeinde bauen. Ihr müsst die Gemeinde am Leben erhalten. Er schickt uns los, macht Jünger. Er schickt uns los, erzählt es weiter und teilt euer Leben. Deshalb haben wir ja auch als LGV dieses Motto, gemeinsam glauben, leben. Unser Glauben weiterzugeben. Jünger zu machen, anderen davon erzählen, sie ins Leben mit reinzunehmen. Und Gott wird seine Gemeinde bauen. Das ist wirklich gewaltig. Gott steht zu seinen Versprechen, zu seinen Verheißungen. Wonach leben wir? Unseren Träumen oder Gottes Verheißungen? In dieser Welt haben wir Angst, so hat es Jesus gesagt. Aber fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt überwunden. Und deshalb zusammenzukommen, miteinander zu beten, Leben zu teilen, einander Mut zu machen. Wirklich, haltet fest an dem, was Jesus versprochen hat. Und damit geht es auch durch Schwierigkeiten hindurch. Damit kommen wir durch die Ängste hindurch. Und er bringt uns ans Ziel. Ihm können wir vertrauen. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, manchmal sind wir in Situationen, wo wir nur noch die Schwierigkeit und die Not sehen und uns selbst und so hilflos und hoffnungslos. Danke, dass du da bist, dass du uns durchträgst, dass du dabei bist, dass du Trost und Hoffnung gibst. Schenk uns immer wieder den Mut, auf dich zu vertrauen. Und dadurch auch mutig Schritte im Leben zu gehen. Zeig uns die rechte Perspektive. Amen. Noch ein Satz zur Predigt. Schön gehört, Bilder gesehen. Und was mache ich jetzt damit? Wem kannst du heute diese Botschaft weitergeben? Warum gibt es Hoffnung? Was heißt es, verheißungsorientiert zu leben?